Ja, ich sehe mit Freuden, heute ist ja der Altersschnitt etwas weiter unten. Ansonsten, wenn ich irgendwo in die Cash gehe oder in den Gottesdienst, merke ich immer, ich komme gerade mal so in die Zielgruppe rein. Aber ihr habt eine andere. Ich finde das super, dass auch da mal junge Leute auch mal in den Gottesdienst gehen. Ich habe heute, beziehungsweise ich fange anders an, wie ich den Predigttext bekommen habe, habe ich gedacht, oh, ganz schön quantitativ viel. Und da habe ich mir den gelesen, habe gedacht, ne, setzt noch einen drauf. Ich habe also einen Predigttext in der sagenhaften Länge von 53 Versen, also das ganze Kapitel 7 des Johannesevangeliums. Und ich möchte das zu Beginn lesen. Und man kann es ja da oben mitlesen. Und damit ihr näher nicht erschlagen seid oder so im Kirchenschlaf von den Stühlen fallt, wird dazwischen Margret noch ein paar Takte spielen, damit das singt und dann wir zur Predigt kommen. Da geht's also in diesem ganzen Kapitel 7 um das Laubhüttenfest, also mit der Spitzengeschichte, die ist ja dabei, mit dem Ruf Jesu, dass bei ihm das Wasser des Lebens zu bekommen ist. Es beginnt aber schon in Galiläa, diese ganze Geschichte. Und danach zog Jesus in Galiläa umher, denn in Judäa wollte er nicht umherziehen, weil die Juden ihn töten wollten. Das Laubhüttenfest der Juden aber war nahe. Da sagten seine Brüder zu ihm, brich auf von hier und geh hinüber nach Judäa, damit auch deine Jünger die Werke sehen, die du tust. Denn niemand wirkt im Verborgenen und strebt zugleich nach Öffentlichkeit. Wenn du das willst, dann offenbare dich der Welt. Auch seine Brüder glaubten nämlich nicht an ihn. Da sagte Jesus zu ihnen, meine Zeit ist noch nicht da, eure Zeit ist aber immer schon da. Euch kann die Welt nicht hassen. Mich aber hasst sie, weil ich ihr das Zeugnis ausstelle, dass ihre Werke böse sind. Geht ihr hinauf zum Fest, ich gehe nicht hinauf zu diesem Fest, denn meine Zeit ist noch nicht erfüllt. Das sagte er und blieb in Galiläa. Nachdem aber seine Brüder hinauf zum Fest gegangen waren, da ging auch er hinauf, nicht öffentlich, sondern heimlich. Die Juden nun suchten ihn auf dem Fest und sagten, wo ist er? Und unter den Leuten war viel Gerede über ihn. Die einen sagten, er ist gut, und die anderen sagten, nein, er verführt das Volk. Doch sprach niemand offen über ihn aus Furcht vor den Juden. Als aber das Fest schon zur Hälfte vorüber war, ging Jesus hinauf in den Tempel und lehrte. Da staunten die Juden und sagten, wie kann dieser die Schrift kennen, ohne unterrichtet worden zu sein? Da antwortete ihnen Jesus, meine Lehre stammt nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat. Wer seinen Willen tun will, wird erkennen, ob diese Lehre aus Gott ist oder ob ich von mir aus rede. Wer von sich aus redet, sucht die eigene Ehre. Aber wer die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, der ist glaubwürdig und keine Ungerechtigkeit ist in ihm. Hat Mose euch nicht das Gesetz gegeben? Und niemand von euch tut, was das Gesetz verlangt. Was wollt ihr mich töten? Das Volk antwortete, du hast einen Dämon. Wer hat denn die Absicht, dich zu töten? Jesus antwortete ihnen, ein einziges Werk habe ich getan und ihr wundert euch alle darüber. Mose hat euch die Beschneidung gegeben. Sie geht zwar nicht auf Mose, sondern auf die Väter zurück und ihr beschneidet einen Menschen am Sabbat. Wenn nun ein Mensch am Sabbat die Beschneidung empfangen muss, damit das Gesetz des Mose nicht gebrochen wird, wie könnt ihr da mir zürnen, wenn ich einen ganzen Menschen am Sabbat gesund gemacht habe? Urteilt nicht nach dem, was vor Augen ist, sondern sprecht ein gerechtes Urteil. Da sagten einige aus Jerusalem, ist das nicht der, den sie am liebsten töten möchten? Und dabei redet er öffentlich und sie lassen ihn gewähren. Sollen die Mitglieder des Hohen Rates wirklich erkannt haben, dass dieser der Christus ist? Doch von dem da wissen wir, woher er ist, von Christus aber, wenn er kommt, weiß niemand, woher er ist. Da rief Jesus, während er im Tempel lehrte, mich kennt ihr und wisst, woher ich bin. Und ich bin nicht von mir ausgekommen, vielmehr ist der glaubwürdig, der mich gesandt hat und den ihr nicht kennt. Ich kenne ihn, weil ich von ihm her komme und er mich gesandt hat. Da wollten sie ihn festnehmen, und doch unternahm keiner etwas gegen ihn, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Aus dem Volk aber kamen viele zum Glauben an ihn, und sie sagten, wird der Christus, wenn er kommt, etwa mehr Zeichen tun, als dieser getan hat? Die Pharisäer hörten, was im Volk über ihn gemunkelt wurde, und die hohen Priester und die Pharisäer schickten Gerichtsdiener aus, um ihn festzunehmen. Da sprach Jesus, noch eine kurze Zeit bin ich bei euch, dann gehe ich fort zu dem, der mich gesandt hat. Ihr werdet mich suchen und mich nicht finden, und wo ich bin, da könnt ihr nicht hinkommen. Da sagten die Juden zueinander, wo will der hingehen, dass wir ihn nicht finden können? Will er etwa in die griechische Diaspora gehen und die Griechen lehren? Was bedeutet das Wort, das er da gesagt hat, ihr werdet mich suchen und mich nicht finden, und wo ich bin, da könnt ihr nicht hinkommen? Am letzten, dem großen Tag des Festes aber stand Jesus da und rief, wenn jemand Durst hat, er komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, aus dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Damit meinte er den Geist, den jene empfangen sollten, die an ihn glauben. Denn der Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Das sagten einige aus dem Volk, die diese Worte gehört hatten, das ist wirklich der Prophet. Andere sagten, das ist der Christus. Wieder andere sagten, soll denn der Christus aus Galiläa kommen? Sagt nicht die Schrift, dass der Christus aus dem Geschlecht Davids und aus Bethlehem kommt, dem Dorf, wo David war? So kam es seinetwegen zu einer Spaltung im Volk. Einige von ihnen aber wollten ihn festnehmen, doch legte keiner Hand an ihn. Die Gerichtsdiener kamen nun zu den hohen Priestern und Pharisäern zurück, und diese sagten zu ihnen, warum habt ihr ihn nicht hergebracht? Die Diener antworteten, noch nie hat ein Mensch so geredet. Da antworteten ihnen die Pharisäer, habt ihr etwa auch ihr euch verführen lassen? Ist etwa einer vom Hohen Rat zum Glauben an ihn gekommen oder einer von den Pharisäern? Aber dieses Volk, das nichts weiß vom Gesetz, verflucht sei es. Nikodemus, der früher einmal zu Jesus gekommen war, einer der ihren, sagte zu ihnen, verurteilt denn unser Gesetz einen Menschen, ohne dass man ihn vorher angehört hatte und wüsste, was er getan hat? Sie entgegneten ihm, bist du vielleicht auch aus Galiläa? Forsche nach und du wirst sehen, aus Galiläa entsteht kein Prophet. Soweit Johannes 7. Margret macht jetzt etwas Musik. Danke. Ich bete mit uns. Herr, wir hören und lesen deine Geschichte. Wir staunen darüber, was du getan hast. Manchmal verstehen wir es auch nicht. Manchmal bedrückt es uns. Aber es ist deine Heilsgeschichte. Und du hast uns Ohren geschenkt zu hören, was du zu erzählen hast. Herr, rede du heute zu uns. Amen. Tja, ihr Lieben, eine Woche Party in Jerusalem. Und was für eine. Josephus, der große Geschichtsschreiber, nannte es das heiligste und größte Fest bei den Hebräern. Die Menschen bauten Laubhütten und lebten darin, so als Reminiszenz und Erinnerung an den Auszug. Das war so etwas wie Oktoberfest rein in Flammen und Rosenmontag zusammen. Da gab es Freudenveranstaltungen in so einer schön illuminierten Stadt an den Abenden und in den Nächten mit Wein. Ein Fest, von dem man sagen konnte, wer das nicht kennt, der hat im Lebtag keine Freude gesehen. Und dabei war es ja nicht nur Weinfest oder Kirmes. Das war ja ein zutiefst religiöses Fest. Und an jedem Tag, 8 Tage haben die gefeiert. Also da könnte man was lernen von denen. Ne? So 8-Tage-Fest ist gar nicht mehr üblich bei uns. Und an jedem Tag das gleiche Zeremoniell. Unter dem Jubel der Festbesucher schreitet ein Priester mit einer funkelnden goldenen Kanne die Stufen zum Altar hoch. Darin hat er Wasser geholt aus dem Teich Siloa. Und dieses Wasser gießt er jetzt in die silbernen Schalen auf dem Altar im Tempel. Und an jedem der 8 Tage, die das Laubhüttenfest dauert, wiederholt sich dieser Vorgang. Jeden Tag holt ein Priester eine Kanne Wasser vom Teich Siloa und jeden Tag schüttet er sie so unter dem Jubel der Festbesucher da im Tempel aus. Und jeder, der so ein bisschen die Geschichte kennt, der weiß, was damit gemeint ist. Gott wird eines Tages kommen und all unsere Sehnsucht stillen, indem er sein frisches Lebenswasser schenkt. Und dann wird auch das Wort des Propheten Jesaja erfüllt sein. Dann werdet ihr jubelnd Wasser schöpfen aus den Quellen der Rettung, hat Jesaja geschrieben, Jesaja 12. Und jetzt gehen wir mal in das Jerusalemer Festgetümmel. Das Ganze ist, wie das sich gehört, mit so Tausenden von Gästen ungeheuer unübersichtlich und laut. Das gehört dazu. Wer sich aber die Mühe macht, genau hinzuschauen, erkennt, dass da jetzt 3 ganz klar voneinander unterscheidbare Menschengruppen, die Johannes hier beschreibt, vorhanden sind. Das sind zunächst einmal am Anfang die Brüder Jesu, seine Verwandten. Dann das Volk, das nichts weiß vom Gesetz. So beschreiben die Pharisäer dieses Volk. Und dann als 3. Gruppe die Pharisäer und Schriftgelehrten selber und ihre Helfer, diese dünne, aber einflussreiche jüdische Oberschicht, vom 4. Evangelisten kurz die Juden genannt. Also, die Brüder, das Volk, die Juden, die 3. Aber Vorsicht, nicht, die Bibel gestattet uns an keiner Stelle, dass wir uns so jetzt auf gut gepolsterten Stühlen so als Konzilsbeobachter bequem machen und mal gucken, was da passiert. Die Bibel hat immer die Angewohnheit und sagt, wir sind mittendrin. Und schauen wir mal, ob wir uns irgendwo in dieser Geschichte in Jerusalem wiederfinden. Da sind zunächst die Brüder, also seine leiblichen Brüder, wohlgemerkt. Die sinnet inzwischen mal leid, dass Jesus so sein Fund als Provinzapostel in Galiläa vergräbt und dass sie immer dann auch wieder so den Anschuldigungen und Verunglimpfungen leiden müssen, die so ihrem Bruder widerfahren. Die wollen sich doch auch mal sonnen im Glanz eines allgemein beliebten und hochgeschätzten Verwandten. Das kann man ja verstehen. Und das geht nur nicht in Galiläa, da muss man ja schon dahin gehen, nicht, wo es pulvert, wo es pumpt, wo was los ist, Jerusalem. Und deswegen sagten seine Brüder, brich doch von hier auf und geh hinüber nach Judäa, damit deine Jünger die Werke sehen, die du tust. Denn niemand wirkt im Verborgenen und strebt zugleich nach Öffentlichkeit. Wenn du das willst, dann offenbare dich der Welt. Jesus weiß, dass er auf dieses Fest gehen will. Aber er erkennt so im Ansinnen seiner Brüder etwas von dem, was Petrus dann mal später meinte, als er ihn so vom Leidensweg abzuhalten versuchte. Ja, Jesus wird hinaufgehen. Aber anders als seine Brüder es meinen. Er wird aufs Fest gehen, nicht um sich beliebt zu machen, um König der Herzen zu werden, sondern um gehasst zu werden von jedermann. Darum distanziert er sich hier von den Brüdern und lehnt so den gemeinsamen Hinweg ab. Johannes macht dazu eine kurze Bemerkung in Vers 5. Auch seine Brüder glaubten nämlich nicht an ihn. Glauben wir an ihn? Glauben wir an das, was an den Jesus, der hier zu seinen Brüdern sagt, euch kann die Welt nicht hassen, mich aber hasst sie, weil ich ihr Zeugnis ausstelle, dass ihre Werke böse sind. Oder halten wir es doch nicht alle heimlich mit den Brüdern, die ihn zwar wohl lieben und auch gern ihren Bruder nennen, aber nur solange er nützt, solange er nur mit ihnen auf die Party kommt, so wie sie es nämlich gerne hätten. Wenn man so ehrlich ist, stehen wir nicht auch immer in der Versuchung, dass wir Jesus im Sinne seiner Brüder unsere Feste zumuten. Jesus ist also gerade noch gut genug, um mit auf die Party zu kommen. Jesus beim Tauffest, Jesus bei der Konfirmation zwischen Geldbriefchen und Tortenschlacht, Jesus bei der Hochzeit zum weißen Brautkleid zwischen Glockengeläut, Orgelgebrause und Blumenkindern. So als Religionsmaskottchen unserer Familienfeste. Jesus sehen wir zum Mitkommen auf unsere Feste nötigen. Und er distanziert sich von unseren Feiern. Geht ihr hinauf zum Fest, ich gehe nicht hinauf zu diesem Fest, denn meine Zeit ist noch nicht erfüllt. Ich denke gerade so, wie ist das, wenn man eine Teenie-Freizeit macht und denkt natürlich, jo, da ist Jesus dabei. Und man stelle sich vor, er ist nicht da. Da kann man sich die Reisekosten sparen. Teenie-Freizeit ohne Jesus geht nicht. Und da kann man schon mal ein bisschen angefochten werden. Und da passiert mir schon mal hier und da, wenn man so über götzendienerische Gemeinden und Kirchen Anfechtung erduldet. Denn Christus ist lange nicht überall dabei, wo man seinen Namen im Mund führt. Und wenn am Anfang unserer Feste und am Ende unserer Feste und zwischendurch noch 100 Mal sein Name genannt wird, das ist ja noch lang kein Beweis, dass er auch da ist. Man kann wohl seinen Namen so missbrauchend heranziehen, kein Thema. Ihn selber aber nicht. Jesus entscheidet und nicht seine Brüder und nicht wir, wo und wie und wann er auf dem Fest sein will und wo und wie und wann eben nicht. Aber verzweifelt nicht an Jesus. Wir haben nicht das Recht, an ihm zu verzweifeln, an dem Jesus, der ja dann schließlich, als seine Zeit erfüllt war, ein halbes Jahr später, auf jenes andere Fest hinaufgegangen ist, als eben der, der die Bosheit der Welt und die Bosheit auch einer weltförmigen Kirche offenbar macht und darum gehasst wird von ihr und gekreuzigt wird durch sie. Doch die gekreuzigte Wahrheit, doch die gekreuzigte Liebe, doch die gekreuzigte Gerechtigkeit. Sie ist jetzt unser Trost und unser Halt. Zweite Gruppe, das Volk. Das ist die zweite Gruppe, von der Johannes hier erzählt. die Menschen, die ihre Oberen verflucht nennen, weil sie vom Gesetz keinen Plan haben.